Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Gesa Ufer.
Dürfen wir Ihnen noch mal ganz kurz diesen massiven Wurm ins Ohr setzen? Mädchen mit dem Perlenhaar heißt die deutsche Übersetzung dieses Mega-Hits der ungarischen Band Omega. Besonders vor Mauerfall feierte die Band in ganz Europa Riesenerfolge, vor allem im ehemaligen Ostblock. In der Nacht zum Montag ist der Sänger von Omega, Janusz Kurbaum, mit 78 Jahren verstorben, offenbar ungeimpft an einer Corona-Infektion. Wir haben vor der Sendung mit dem Kurator und Kunstkritiker Christoph Tannert gesprochen, der Leiter des Künstlerhauses Bethanien in Berlin-Kreuzberg, ist gebürtiger Leipziger und hat in den 70er Jahren Omega noch live bei ihren legendären Konzerten in Budapest erlebt. Ich wollte von Christoph Tannert zunächst wissen, welche Erinnerungen er mit Omega verbindet.
Als DDR-Bürger kam man ja um Omega, wenn man sich für Rockmusik interessiert hat, nicht herum. Die Ungarn hatten großartige Bands, die wir im Osten, also natürlich über den DDR-Rundfunk gehört haben, aber dann auch über Schallplatten. Und nach dem Westen konnte man nicht reisen, also reisten wir in den Osten und insbesondere nach Polen, Ungarn, in die Tschechoslowakei. Und was in der DDR zu dieser Zeit noch nicht so üblich war, das waren wirklich große Stadionkonzerte. Und ich habe tatsächlich 1978 oder 79, bin ich mir gar nicht sicher, ein gigantisches Omega-Konzert in dem Kish-Stadion erlebt. Und das war natürlich sagenhaft, weil diese Art von Rock-Show und dieser gigantischen Anlage, die da auf das Publikum niederdonnerte, in der DDR so gar nicht erlebbar war. Also Rockmusik tatsächlich körperlich zu empfinden, dass man durch den Sound durchgeblasen wird, das war fantastisch.
Nun haben wir ja bei Omega eigentlich, also vor allen Dingen wir aus dem Westen, diesen einen Song immer im Kopf, das Mädchen mit dem Perlenhaar. Warum ist ausgerechnet diese Rockballade so erfolgreich geworden?
Also ich glaube, man muss Omega in dem gesamten Spektrum der Band und auch der Bandentwicklung sehen. Angefangen haben sie ja mit einer Coverversion von Painted Black und dann hieß es irgendwie, das sind jetzt die ungarischen Rolling Stones. Und das ist natürlich totaler Blödsinn, weil sie sich über die Jahre, insbesondere in den 70er, 80er Jahren, sehr interessant entwickelt haben, vom Beat über Hard Rock, Progressive Rock, Space Rock, New Wave. Also sie haben ein ganzes Spektrum der zeitgeistigen Entwicklung einfach mit vollzogen und haben das in West- als auch Osteuropa sehr erfolgreich präsentiert. Am interessantesten so für den allgemeinen Publikumsgeschmack waren vielleicht diese ausgewalzten Balladen, die ich so ein bisschen schmierig fand. Mhm. Aber Frank Schöbel hat ja dann zu diesem phänomenalen Song »Das Mädchen mit dem Perlenhaar« dann auch eine Coverversion gemacht, Schreib es mir in den Sand.
Ja, und Scorpions nicht nur er, genau.
Gecovert, ja.
Kanye West hat es gecovert sogar.
Ja, ne? Ja, also das ist ganz furchtbar in New Slaves. Also das kann man eigentlich vergessen. Aber ich denke, der echte Omega-Fan ist mit Omega durch die verschiedenen Zeitstile gegangen. Angefangen vom Beat. Trombitasch Freddy war 68 eine wirklich gute Beatscheibe und dann in den 70er Jahren wurde das psychedelisch und mit Blues-Elementen und dann progressiv und mit Bläsern. Und man darf nicht vergessen, aus Omega sind ja dann auch LGT hervorgegangen. Das war ein Bruch für Omega, das war ein Aufstieg für LGT und insbesondere natürlich mit dem sagenhaften Musiker Gábor Pressa am Keyboard, der ja dann also nicht nur in Ungarn, sondern international auch Karriere gemacht hat. Und beide Bands hängen und hingen zusammen. Sie sind ja dann in den 90er Jahren, nachdem also Presser und Molnar und der Schlagzeuger Laux ausgestiegen waren, auch mal wieder gemeinsam aufgetreten. Also eine wirklich negative Entwicklung haben diese Bands gegeneinander nicht genommen.
Christoph Tannert, also ich muss Ihnen gestehen, LGT ist mir als Westpflanze überhaupt kein Begriff.
Was ja, sollten aber, Sie unbedingt hören.
Das werde ich unbedingt nachholen nach diesem Gespräch. Aber möglicherweise darf ich Sie noch fragen, was denken Sie, was von Omega jetzt auch nach dem Tod des Frontmanns bleiben wird?
Naja, da bleiben natürlich die Schallplatten und die CDs. Omega hat ja sehr clever schon in den 70er Jahren einen Großteil der Schallplatten auch in englischer Version herausgebracht und ist damit dann von Finnland bis Frankreich durch ganz Westeuropa getourt. Und wir im Osten waren immer neidisch, dass das so trotz des Kalten Krieges so nahtlos funktionierte. Wir fanden immer die Ungarn mit ihren LPs, die man aufklappen konnte, oder dann auch die 72er LÖ Omega mit einem Aluminium-Cover, was so merkwürdig metallisch klickte. Die waren uns immer ein Stück voraus. Gigantische Hammond-Orgel, so wie Deep Purple und ein Synthesizer. Also man hatte immer das Gefühl, die wissen, wo es lang geht. Und ich denke, diese Erfahrung, auch im Osten eine Band gekannt, gehört und gemocht zu haben, die internationalen Ruhm eingefahren hat, das bleibt, also zumindest für diejenigen, die im Osten darauf stolz gewesen sind.
Sagt der Kunstkritiker und Leiter des Berliner Kunsthauses Bethanien Christoph Tannert anlässlich des Todes von János Kóbor. Der Omega-Frontmann ist in der Nacht zum Montag im Alter von 78 Jahren an einer Corona-Infektion gestorben. Omega-Hits wie dieser bleiben unsterblich. Dass das Ohr mal fiebt, kennt wahrscheinlich jede und jeder, der mal auf einem Konzert war. Was aber passiert, wenn das Fiepen bleibt, wenn es sich steigert, vervielfältigt und das ganze Leben aus der Bahn wirft, das schildert der Musikjournalist Aram Linzel in seinem Text Immer da, der für große Kreise gesorgt hat und sogar vertont worden ist. Über seinen Text und die quälende Polyphonie im Kopf sprechen wir jetzt hier im Kompressor. Herzlich willkommen, Aram Linzel.
Guten Tag.
Lassen Sie uns vielleicht doch noch mal ganz kurz streifen, was da eigentlich los war bei diesem Konzert im Jahre 1998, als das alles seinen Anfang nahm. Wo und wie war das damals?
Also ich habe damals in Köln gelebt, das war im Studio 672. Da ist der Avantgarde-Drone-Künstler Tony Conrad, mittlerweile verstorben, aufgetreten. Und ein Bekannter hatte mir den vorher empfohlen. Ich bin eigentlich nicht so ein Fan solcher Musik und das war dann eine unglaubliche Lärmhölle, weil er, glaube ich, zwei Celli gemeinsam mit einer Frau verstärkt hat. Und mit dem Konzert hatte ich irgendwie das Gefühl, als ob mir jemand Wasser in die Ohren kippt. Und als ich dann nach Hause ging, war dieses Fiepen da und so ein Rascheln. Das hatte ich, wie von Ihnen gerade erwähnt, wie viele andere auch schon mal erlebt, aber es ging halt nicht weg.
Mhm.
Und das wird halt, das ist ja jetzt irgendwie 23 Jahre her, auch regelmäßig schlimmer.
Und es ändert sich auch immer mal wieder. Es ändert sich auch je nachdem, was für akustische Eindrücke auf Ihre Ohren einprallen. Sie haben Ihre Erfahrungen in dem Text Immer da veröffentlicht. Man kann ihn auf der Seite tegelmedia.net finden. Warum haben Sie das gemacht?
Also im Nachhinein betrachtet war es eigentlich so eine Mischung aus Verzweiflungstat, Coming Out und, wenn man so will, Selbsttherapie. Ich hatte 2020, als ich den Text geschrieben habe, schon zwei schwere Depressionen hinter mir wegen des Tinnitus, wegen der Verschlimmerung, war deswegen auch in der Klinik und hatte so das Gefühl, ich bin schon wieder auf einer abschüssigen Bahn, es geht schon wieder los. und habe dann überlegt, was tut mir gut, was macht mir Spaß, schreiben. Ich schreibe den ganzen Wahnsinn, der mit diesem Tinnitus und den Ängsten, die er auslöst, einfach mal auf. Und dann hat mir der Text eigentlich ganz gut gefallen und ich habe ihn dann einfach mal versuchsweise an die beiden Schriftsteller Leif Rand und Jakob Nolte geschickt, die diese lustige Seite Tegel Media machen. Und dann kam eine wahnsinnig nette, empathische Antwort von Leif Rand und sehr verbindlich hat er dann gesagt, er wird das gern veröffentlichen. Und dann war es halt in der Welt und es hat mir sehr geholfen. Also einfach das Gefühl, das zu teilen und auch die Resonanz, die ich darauf bekommen habe.
Es ist gar kein langer Text, aber es ist ein Text, der ganz, ganz viele Ebenen streift und der auch, finde ich, eine wirklich hochinteressante These aufstellt, nämlich, dass Tinnituskranke immer wieder auch mit so einer Tinnitus-Hermeneutik konfrontiert sind. Also dass die Leidenden immer wieder vor diese Frage gestellt werden von sich, aber auch vor allen Dingen von der Umwelt. Ja, was hat denn das mit deinem Lebensstil zu tun? Musst du da nicht mal in dich gehen? Also das wird immer wieder als so ein Zeichen von Stress oder auch vielleicht von nicht aufgearbeiteten Erlebnissen in der Vergangenheit gedeutet. Und das wiederum lässt eigentlich die Leute noch mehr leiden, oder?
Absolut, weil es eigentlich letztlich eine total sinnlose, tumpe Angelegenheit ist, wo es eigentlich nicht viel zu deuten gibt. Ich hatte schlicht und ergreifend ein Lärmtrauma, aus dem sich das dann entwickelt hat. Und wenn jemand jetzt irgendwie einen Autounfall hat und querschnittsgelähmt ist, erklärt man dem ja auch nicht, was er in seinem Leben falsch gemacht haben könnte. Es war ja ein Ereignis, ein Unfall, der passiert ist. Und wenn es schlimmer wird, dann kommt natürlich in mir selber auch immer die Frage auf, sollte ich jetzt irgendwas in meinem Leben ändern? Aber letztlich stelle ich fest, egal wie ich lebe, was ich tue, es kommt unvermittelt irgendwie so, dass es schlimmer wird nachts oder beim Joggen oder auch in sehr entspannten Momenten. Das ist nicht regulierbar auf irgendeine Weise.
Sie haben jahrzehntelang ja für renommierte Popkulturmagazine geschrieben, für die Specs, Texte zur Kunst. Konzerte waren mit die wichtigsten Ereignisse in Ihrem Leben. Wie hat sich durch diesen Tinnitus das Hören von Musik oder vielleicht auch überhaupt Poprezeption verändert? Also hören Sie jetzt andere Musik oder überhaupt keine mehr?
Naja, es war, also ich habe ja außerdem auch sehr viel immer aufgelegt in öffentlichen Räumen. Das ist natürlich eine dauerhafte Trauerarbeit, weil ich ja irgendwie durchsozialisiert bin durch Popmusik, das irgendwie mich geprägt hat und ja, mir abhanden gekommen ist gewissermaßen. Also das hat lustigerweise den Effekt, also einmal höre ich Platten anders, weil ich natürlich nicht den Hintergedanken habe, die könnte ich jetzt irgendwie auflegen, sondern ich kann sie nur zu Hause hören. Ich höre viel Platten aus dem Archiv, Reissues, weil bei aktuellen Sachen natürlich auch immer wieder dieser Traummoment aufkommt, ja, die Band finde ich super, die spielt demnächst in Berlin, ich kann nicht hingehen wegen meiner Ohren. Und das verstärkt natürlich dieses Gefühl von, was man so Fear of Missing Out nennt. Ich verpasse halt was, ich bin nicht Teil eines sozialen Zusammenhangs bei Konzerten und so, wo ich halt gern dabei wäre.
Die Musikerin Michaela Melian hat, ja, was ist es, ein Hörstück zu ihrem Text produziert. Die Schauspielerin Juno Meinecke hat den Text auf Englisch eingelesen. Wir hören mal einen Teil.
The word background noise would be an euphemism for what plays out in my ears. It rattles and rings, it whines and drones, it grinds and crackles, it crunches and hums, it roars and pounds. Sounds from within surround me.
Warum eigentlich auf Englisch?
Also ich habe, wie gesagt, sehr viel Resonanz bekommen auf den Text. Gleichzeitig habe ich im Laufe der Zeit von vielen englischen Bekannten und Freunden gehört, dass sie auch Tinnitus-Probleme haben, auch von Figuren aus meiner 80er-Jahre-Jugend, Musikern, mit denen ich zu tun hatte. Zum Beispiel Kevin Shields von My Bloody Valentine oder Harvey Williams von der Band Field Mice. Und irgendwie hatte ich Lust, denen das sozusagen zugänglich zu machen, wollte dann aber nicht das einfach übersetzen und hatte dann gemeinsam mit meinem Freund Martin Hosbach, der das gleichnamige Label macht, die Idee, das einfach so als eine Art Text gesprochenen Text mit Musik zu veröffentlichen und er hat das dann begleitet und unterstützt.
Und die Sounds, also diese Akustik, die hat die Michaela Melian beigetragen. Was für Sounds sind das? Was war ihr wichtig? Haben Sie da ein Mitspracherecht gehabt?
Also ich kenne sie schon sehr lange. Ich habe sozusagen blindes Vertrauen in sie und wusste, wenn ich ihr von der Idee erzähle, dann kann ich sie auch einfach machen lassen und weiß, dass es gut wird, weil ich ihre Soloplatten, ihre Klanginstallation, ihre Arbeit mit der Band FSK einfach sehr schätze. Und wo wir uns beide einig waren, was uns sehr wichtig war, dass diese Sounds eben nicht illustrativ sind, also dass sie nicht gewissermaßen das, was sich in meinem Kopf, in meinen Ohren abspielt, musikalisch bebildern, sondern sie eine gewisse Neutralität haben dem gegenüber. Und sie hat 2008 eine Arbeit gemacht, Memory Loops. Da gab es sozusagen noch Sounds in ihrem Archiv, die sie benutzt hat. Da hat sie mit Fingern Gläser, die mit Wasser gefüllt sind, gestrichen. Und was man jetzt in dem Stück noch hört, sind Streicher, Zither und Kalimba, die an einigen Stellen zum Vorschein kommen. Ich finde es sehr toll, weil es sehr viel Raum lässt für auch so Assoziationen, Projektionen und jetzt nicht sich aufdrängt in irgendeiner Weise.
Ja, es ist wirklich interessant. Sie sagen, es versucht gar nicht erst mimetisch nachzuarbeiten, was Sie da hören. Und das wiederum beschreiben Sie sehr eindrucksvoll in diesem kurzen Text. Es klirrt und klingelt, es fiept und dröhnt, es schleift und knattert, es knackt und brummt, es tost und trommelt, schreiben Sie. Die Frage ist möglicherweise ein bisschen zynisch, aber ist das für Sie, der ja wirklich jahrelang auch theoretisch über Sounds und Musik gearbeitet hat, möglicherweise aber doch auch phasenweise interessant, sich mit diesem Tinnitus rumzuschlagen?
Also natürlich kann man das irgendwie auf eine lockere Weise sagen. Das hört sich manchmal an wie ein Jesus and Mary Chain Konzert oder eben wie ein Drone-Konzert. Das sind ja sehr viele Frequenzen von tief bis ganz hoch, die ich da höre. Also sehr polyphon. Aber wie ich vorhin schon sagte, es ist auf eine monströse Weise auch banal. Also quälend, aber auch banal und letztlich sinnlos. Also ich kann es nicht wirklich interessant finden, dem irgendwas abgewinnen oder es gar genießen.
Sagt Aram Linzel, seinen Text immer da, können Sie nachlesen auf der Seite von tegelmedia.net und das Musikprojekt dazu heißt Always There, My Life with Tinnitus von Aram Linzel, Michaela Melian und Juno Meinecke, veröffentlicht auf dem Label von Martin Hosbach und ab Donnerstag auch auf Spotify zu hören. Aram Linzel, vielen Dank für Ihren Besuch.
Vielen Dank für die Einladung.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Um Kulturschaffende gegen weitere Schließungen von Spielstätten wegen der Corona-Pandemie besser abzusichern, forderte der Generalsekretär des Deutschen Musikrats, Christian Höppner, im Deutschlandfunk Kultur einen Umbau der sozialen Sicherungssysteme.
Da müssen wir jetzt ran. Den Zugang zu den sozialen Sicherungssystemen, der muss erweitert werden. Stichwort Reform der Künstlersozialkasse. Andere Länder machen es uns vor. Wenn ich an Frankreich oder Norwegen dahin schaue, die haben dieses Thema, dass man die spezifischen Arbeitsverhältnisse, die eben Künstlerinnen und Künstler haben, dass die sich auch abbilden müssen in den sozialen Sicherungssystemen. Und ganz wichtig, Kulturarbeit wird für uns immer noch als was Besonderes gesehen. Dabei ist es eine Erwerbsarbeit wie jeder andere auch.
Zur Stunde berät der Bundestag über eine Änderung des Infektionsschutzgesetzes. Zur Diskussion steht auch, ob die Länder Kulturveranstaltungen wieder einschränken dürfen. Ein US-amerikanischer Sammler hat sich verpflichtet, 180 gestohlene antike Stücke im Wert von umgerechnet 61 Millionen Euro an ihre rechtmäßigen Heimaten zurückzugeben. Eine entsprechende Vereinbarung habe der Investor und Großspender Michael Steinhardt mit dem Bezirksstaatsanwalt von Manhattan getroffen. Das berichtete die Zeitung Times of Israel. Im Gegenzug werde Steinhardt nicht strafrechtlich belangt. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm den Besitz von über 1000 Stücken vor, die illegal aus 11 Ländern geschmuggelt worden sein sollen. Darunter Ägypten, Israel, Syrien und die Türkei. Ausgelöst hatte die Untersuchung eine libanesische Statue, die Steinhardt an das New Yorker Metropolitan Museum of Art ausgeliehen hatte. Der kanadische Musiker Drake hat offenbar darum gebeten, dass seine beiden Grammy-Nominierungen in diesem Jahr zurückgezogen werden. Das berichten mehrere Medien, die sich auf dem Künstler nahestehende Kreise berufen. Demnach wurde die Entscheidung von den Veranstaltern des US-Musikpreises akzeptiert. Drake hat bereits 4 Grammys gewonnen und den Veranstaltern der Awards schon früher vorgeworfen, ihn als schwarzen Künstler in eine Schublade zu stecken. Die Politikwissenschaft in Deutschland hat einen ihrer weltweit bekanntesten Vertreter verloren. Klaus von Beime ist im Alter von 87 Jahren gestorben. Rainer Volk.
Klaus von Beime mochte es präzise, konkret und kurz in Gesprächen wie in seinen Werken. Das war auch der Grund, weshalb sein Klassiker »Das politische System der Bundesrepublik Deutschland« 30 Jahre lang immer wieder Neuauflagen erlebte. Aber nicht nur seine über 40 Monographien machten den Heidelberger Politikwissenschaftler bekannt. Für von Beime war es Pflicht, sich zu äußern, wenn Staat und Gesellschaft diskutiert wurden. Ein Spezialfeld hatte sich der 1934 geborene Sohn eines Gutsbesitzers aus Schlesien früh erarbeitet, die Sowjetunion.
Klaus von Beime lehrte über ein Vierteljahrhundert lang an der Universität Heidelberg, war aber auch international bestens vernetzt. Unter anderem, weil er zeitweise die Internationale Vereinigung für Politikwissenschaft als Präsident anführte.
Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
Sie sind Zwillinge, sie sind nicht mehr ganz jung, sie sind der Fanzine-Ästhetik des Punk verpflichtet und geben die Kunstzeitschrift Igitte raus. Und genau so nennen sie sich auch. Susi und Yvonne Kloos sind die Igitte-Schwestern. Spätestens seit Stefanie Sargnagel sie entdeckt hat, sind sie ein viel gepriesener Geheimtipp, Dada mit feministischem Tiefgang. Wer sie kennenlernen will, der geht am besten in ihre Münchner Stammkneipe. Genau das hat Tobias Krone gemacht.
Heiz, 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 Pilz. Oh, 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 oh. Die Wärme, der Energiefluss in die Mitte. Oh.
Corona-Alarm, Clubs zu, Schneeregen, egal. Auf der Terrasse vorm Café Bellevue am Nordbad sitzen 2 Frauen unter der Markise vor 2 Augustiner hell. Sie stecken die Köpfe zusammen und improvisieren halt ein bisschen. Um ihre Performance-Kunst zu erleben, muss man sich nur dazusetzen und fragen, wie es so geht.
Gemischt. Also natürlich, diese ganzen Corona-Geschichten machen vieles schwierig, aber wir sind wenigstens Geimpfte. Und jetzt hoffen wir auch, dass uns das Christkind einen Booster schenkt.
Booster, oh, du lieber Weihnachtsmann, schenk uns einen Booster.
Normalerweise hätten sie heute einen Auftritt im Heppel und Etlich, einem gemütlichen Kabarettschuppen 2 Kilometer weiter Richtung Englischer Garten. Eine Konzertperformance mit ihrer neuen Platte, die jüngst die Aufmerksamkeit der österreichischen Schriftstellerin und Pop-Ikone Stefanie Sargnagel auf sich zog. Heute leider Absage wegen Corona. Doch die gute Laune lassen sich die beiden Zwillinge nicht verderben. Und das Wertekonzept steht sowieso.
Wir sind schon auch so ein bisschen so gerne so mit Yoga und so, aber...
Ihr seid Esoterikerinnen, die aber trotzdem zum Impfen stehen.
Also halberte. Esoterik leid.
Dann machen wir Om Nom Omikron Impfstoff. Macht sexy.
Die Igitte-Schwestern. Da wären zum einen die Sängerin, blond gelockt, graue Daunenjacke, Seidenschal.
Ich bin die Susi und ich bin ganz spezialisiert auf ganz bestimmte wilde Strichbilder.
Daneben Yvonne, eckige Hornbrille, schwarzer Mantel, schwarze Haare.
Ich bin dann fürs Keyboard zuständig und für Technik und... Aber wir brauchen einander. Ich denke, das ist, fließt ineinander über.
Denn die beiden Schwestern aus der Babyboomer-Generation mit ihren geflissentlich verliebten Gesichtern, sie leben zusammen und machen Kunst zusammen, seitdem sie denken können.
Also was jetzt vielleicht Dadaismus oder whatever ist, wir hatten eine Zwillingssprache und jetzt ist sie Kunst und jetzt ist sie öffentlich, jetzt gibt es Platten dafür, jetzt gibt es Auftritte, jetzt ist... Unsere Zwillingssprache, Hype-Hip.
Irgendwann, nach einem Kunststudium, kam die Igitte, das Gegengift zur Frauenzeitschrift. Ein Scene wie in den 80ern, nur in Farbkopie, die sie in ausgewählten Kneipen auslegen. Liebevoll zusammengeschnipselt und koloriert, mit krakeligen Karikaturen. Trump als knallrotes Coronavirus mit gelbem Toupet zum Beispiel. Oder sie geben satirische Backtipps.
Impfmuffelins. Also das sind halt Scheißheu voll auf Muffin-Ding drauf und so. Auch Backen noch. Und Basteln ist immer bei uns dabei. Immer so richtig abartiges Backen, richtig schiebe.
Manches ist so richtig schön stumpf. Und manche Zeitgeistbeobachtung wieder ziemlich auf die 12. Alles im Sprachcode des Igitte-Universums verwoben und immer von einer wurstigen Coolness, wie man sie im heutigen Schwabing nur noch dank sehr, sehr alter Mietverträge erleben kann. Inzwischen haben die Igitte-Sisters auf dem Münchner Underground-Label TamTam Records ihre Platte rausgebracht. Eine Mischung aus Elektro, Trash, Dub und Dada. Auf ihren Performances kann man Sängerin Susi dabei zusehen, wie sie im schwarzen Glitzerkleid frenetisch das Tanzbein schwingt und sich auch schon mal in einer Yoga-Verrenkung an zwei Tomaten reibt.
Eigentlich kam es von einem Lover, der unseren Busen als Tomaten definiert hat. Und das ist irgendwie blim.
Erklärt Yvonne schmunzelnd den Projektnamen Tomato Loco. Sex ist ein Riesenthema bei den beiden. Die Stoßrichtung feministisch.
Die MeToo-Sachen, die sind so schlimm und die haben wir ja auch erlebt. Und da bin ich auch, da bin ich wirklich extrem feministisch.
MeToo ab auf den Grill.
Genau.
Eier-Briketts.
Ja, genau so.
Die beiden Sisters können auch von Missbrauch erzählen. Von einer pädophilen Nonne und einem pädophilen Priester im Pfadfinderlager. Ein Kindheitstrauma, das natürlich auch auf den Dada-Grill kommt.
Alle Krisen werden verigittelt. Alles, was da schieflaufen wird, alles eh verigittelt. So können wir krisenfester werden, belastbarer werden, wenn wir alles verigitteln.
Ich glaube, Igitte war das beste Resilienztraining, was wir je gehabt haben.
Und so verwandeln die beiden auch die traurigste Handy-Depression, so ein Songtitel, in einen manischen Exorzismus mit Happy End.
Tobias Krone hat die Igitte-Sisters auf ein Bierchen getroffen. Wer sie jenseits Schwabing-West kennenlernen will, ein Auftritt mit Stefanie Sargnagel ist, so der Lockdown ist denn bis dahin erlaubt, im Januar zu erleben, im Schauspielhaus Hotel Wien.
Das Lesen der anderen.
Heute mit einer neuen Ausgabe der Zeitschrift Metamorphosen aus dem Berliner Verbrecherverlag. Es ist die inzwischen 30. Ausgabe des Kunst- und Literaturmagazins, das sich wieder mal einem wirklich großen Thema widmet. Dieses Mal geht es um Strafen, um das Strafen. Ein großes, auch moralphilosophisches Thema, über das sich natürlich vortrefflich streiten lässt, aber über das sich auch ausgesprochen gut schreiben lässt. Bei mir zu Gast ist jetzt Philipp Böhm. Er hat gemeinsam mit Vincent Sauer diese Ausgabe herausgegeben. Herzlich willkommen im Kompressor.
Guten Tag.
Wie sind Sie vorgegangen? Also als Sie diese Ausgabe konzipiert haben, waren da erst die Texte da und dann das Thema? Oder haben Sie wirklich gezielt Autorinnen und Autoren auf dieses Thema angesetzt?
Ja, bei uns steht eigentlich immer zuerst das Thema. Und das ist so ein bisschen auch das, was uns vielleicht auszeichnet, dass wir immer so ein bisschen versuchen, die großen Fragen zu stellen und sie manchmal sogar ein bisschen ins Heft bekommen. Wir sind auch immer irgendwie die mit den kryptischen Editorials, wo dann von dem Thema so ein bisschen wenig übrig bleibt, weil das immer ganz am Schluss noch irgendwie geschrieben werden muss. Aber ja, es ist wir gehen immer vom Thema aus. Wir denken auch jede Ausgabe sehr stark davon und versuchen Leute da, also Autorinnen und Autoren, dazu anzuregen, wirklich auch mal was auszuprobieren im Sinne dieses Themas.
Ja, und gleich der erste Text ist wirklich ein Knaller. Also Amir Gudarzi, der ist mir sehr, sehr nahe gegangen. Gudarzi ist Exil-Iraner, Absolvent der einzigen Theaterschule im Iran. Da hat er szenisches Schreiben gelernt und hier in seinem Text, da lässt er im Grunde einen Scharfrichter über sein Handwerk berichten. All das Barbarische, das Perverse dieser Tätigkeit wird im Grunde mit so einer ganz lakonischen Sprache rübergebracht. Was hat Sie an diesem Text begeistert?
Na, zweierlei, weil er ein bisschen so in zwei verschiedene Richtungen geht. Er macht das einerseits fremd und andererseits vertraut. Es ist, weil er eben diesen Scharfrichter, so ein jemand, der einen Beruf ausübt, der für die meisten von uns wahrscheinlich extrem fremd sein dürfte, weil er den über diesen Beruf so reden lässt, wie alle möglichen anderen Leute auch über ihren Beruf reden würden. Darüber, was ihnen daran stolz macht, was er gerne macht, was ihn stört, wo wir, dass ihn seine Vorgesetzten nerven und solche Sachen.
Er überlegt auch, wie man eigentlich noch mehr Publikum generieren kann, wie das irgendwie doch schade ist, dass ab und zu mal wirklich auch zu wenig Leute, dass es eigentlich die Leute nicht mehr so richtig interessiert.
Er ist ein richtig vorbildlicher Mitarbeiter.
Ja, auf eine Art. Ein Perfektionist. Sehr eindrucksvoll. Auch ihr Text, Mrs. Jones und Mrs. Smith und Mr. Jones möchten ein bisschen tot sehen. Und auch da geht es um das Publikum, das bei Strafen zuschaut. Und zwar zitieren sie gleich zu Beginn einen Songtitel der Silver Jews. Da tauchen die Zeilen auf: I've got a ticket for a midnight execution. Was hat sie an diesem Text angesprochen?
Die Vorstellung, dass wirklich jemand irgendwo zu einer mitternächtlichen Hinrichtung reist, um sich das anzuschauen. Und tatsächlich, und das taucht ja auch in dem Text auf, war zum Beispiel die Hinrichtung eines der vielleicht schlimmsten Serienmörders der USA, Ted Bundy, war ein öffentliches Ereignis. Das war ein Volksfest. Also vor dem Florida State Prison haben sich damals wirklich Dutzende eingefunden, die hatten Bierfässer dabei und haben gesungen Burn, Bundy, Burn. Und das fand ich irgendwie fremd und ja, irgendwie hat es mich aber auch interessiert. So, was sind das für Leute, die sich sowas anschauen würden? Und dann hat mich was Zweites angeregt und das war, es gibt auf YouTube so eine ganz abartige Sorte von Videos. Und zwar sind das Zusammenschnitte aus Gerichtsprozessen, wo man Leuten dabei zusehen kann, wie sie auf ihre auf ihr Urteil lebenslänglich reagieren. Und das sind dann so Zusammenschnitte, wo so 18-Jährige so im Gerichtssaal zusammenbrechen und zu weinen anfangen. Und das hat unglaublich viele Views und wird auf so Kanälen gepostet, wo einfach so nette Zusammenschnitte da sind. Also das ist irgendwie Entertainment, zu sehen, wie jemandem gesagt wird, dein Leben ist vorbei, du bist jetzt im Gefängnis. Und das hat mich, das ist so ein Aspekt dieser Ausgabe, der uns auch interessiert hat. So, was ist das für ein Bedürfnis, was Menschen nach diesen Strafen haben? Ne?
Philipp, täusche ich mich eigentlich oder kommt man zwangsläufig nach der Lektüre dieses Heftes zu dem Schluss, dass Strafen oder das Konzept von Strafen wirklich noch lange nicht ausgefeilt sind?
Naja, als Autorinnen und Autoren sind wir irgendwie in der schönen Position, keine Antworten geben zu müssen, sondern erstmal sehr komplizierte Fragen stellen zu dürfen. Aber wir wollten auch unter anderem diese Frage explizit stellen und darin auch zu eben auch immer die Frage nach der Rechtmäßigkeit oder eben nach der Natürlichkeit von Strafen. Also ein Satz, den wir eben im Editorial auch zitieren, so Strafe muss sein, ist so, jeder ist mit diesem Satz aufgewachsen, ohne ihn zu hinterfragen. Und das ist etwas, was wir da thematisieren wollten. Also was bedeutet es eigentlich, jemanden durch Sanktionen, durch Rechteentzug ja im Endeffekt erziehen zu wollen?
Sagt Philipp Böhm. Er hat gemeinsam mit Vinzenz Sauer das neue Metamorphosenheft herausgegeben. Die 30. Ausgabe zum Thema Strafen erschienen im Verbrecherverlag für 10 € käuflich zu erwerben. Ganz herzlichen Dank für Ihren Besuch hier im Kompressor.